Meine Lieben, seid mir ganz, ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Samstagnachmittag, respektive Abend, und es soll eine Vorschau sein auf den Predigttext von morgen. Diesmal ein bisschen anders, aus dem einfachen Grund, weil ich diesen Text morgen nicht predigen werde, aus dem einfachen Grund, weil ich wahrscheinlich ziemlich viele der Angehörigen der letzten Beerdigung, über die ich eh gesprochen habe, da haben werde und werde deswegen was machen zur Schöpfung, weitergehenden Schöpfung und schlussendlichen Neuschöpfung. Ich hoffe, dass hier ein gewisser Trost für die Leute auch da ist, weil Sonntag Trinitatis ist, also der Dreifaltigkeitssonntag. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Trinitatis. Also, Dreifaltigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Besser gesagt und genauer gesagt, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Gleich ewig, gleich mächtig, etc., etc., drei in eins. Also die drei Dinge, die drei Falten sozusagen, die man erkennen kann, und der Rest kann es wurscht sein. Der Schöpfer, der Erlöser und der Vollender. Und das ist extrem cool und das ist das Zentrum des ganzen Christentums, weil wir sagen, es reicht uns schon, dass wir seit 2000 Jahren drüber nachdenken, was das überhaupt heißt, dass Gott der Schöpfer, der Erlöser und der Vollender ist. Wir brauchen sonst nichts. Das reicht. Und das ist eine ganz tolle Geschichte. Nun haben wir da einen Predigttext aus dem Alten Testament. Und deswegen fange ich ganz am Anfang an. Ganz am Anfang der biblischen Geschichte gibt es einen unsichtbaren, mitziehenden und errettenden Gott. Das ist ziemlich sehr cool. Weil erstens einmal gibt es nur einen Gott. Alle anderen haben ganz viele Götter. Zweitens einmal ist er mitziehend, was extrem cool ist, weil alle anderen Götter sind sesshaft in ihren Tempeln oder, keine Ahnung, an einer Quelle oder einer Höhle oder sonst irgendwas. Dieser Gott ist mitziehend, also die zweite Revolution. Und dann ist er errettend. Normale Götter hatten einfachere Jobs damals, wie es regnen lassen oder die Ernte aufgehen lassen und so weiter und so fort. Die waren also auf sehr sichtbare Dinge spezialisiert und haben sich auch um nichts anderes kümmert, nebenbei bemerkt. Also der hat den Job und der Rest ist ihm wurscht. Währenddem der biblische Gott eben diese Vielfalt hat, aber immer, er tut alles, aber eben immer im Sinne der Errettung, der Befreiung, der Erlösung. Also ein völlig neuer Gott, auf gut Deutsch. Dieser völlig neue Gott taucht sozusagen im Alten Testament zweimal auf. Einmal bei den Erzvätern, das ist der Gott des Abraham, dann der Gott des Isaak, dann der Gott des Jakob, der wird dann zusammengefasst, das ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und dann gibt es sozusagen den Gott Moses, aber diesen Begriff gibt es nicht. Es gibt keinen Begriff, sondern das ist, der heißt einfach Jahwe. Und der Ruhr ist, das ist der, der die am Überleben, an der durch Ausrottung bedrohten Aramäer rettet heraus aus Ägypten, wohin sie eben wegen einer Dürre, einer Klimaveränderung geflüchtet sind. Gut, jetzt geht es aber immer weiter. Okay, also jetzt sind die in der Wüste und das ist völlig okay, weil Mose hat ja diesen Jahwe auch in der Wüste gefunden. Irgendwie führt er sie bis ins Kulturland, also dort auf gut Deutsch, wo es Wasser hat und wo es grün ist, sprich Israel hinein. Und damit stellt sich ihnen eine irrsinnige Frage. Okay, der Jahwe ist ja ein Wüstengott, jetzt haben wir aber im Kulturland, sollten wir nicht lieber die Götter des Kulturlandes anbeten, zum Beispiel die Astarte, Ishtar. Und da gibt es eine irrsinnige Auseinandersetzung, bis sie kapieren, hey, dieser Jahwe ist ja auch der Gott des grünen Landes. Also die müssen sie da irrsinnig am Riemen gerissen haben, dass sie das überhaupt kapieren, dass sie sagen, okay, der zieht ja mit uns mit, beziehungsweise der hat, und jetzt kommt die Schöpfungsgeschichte dahin, eh alles erschaffen, also ist er auch da. Das war offenkundig ganz, 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 ganz schwierig für die Menschen zu verstehen, dass Gott nicht irgendwo an einem speziellen Ort ist, sondern der ist wirklich überall. Das war eine furchtbar schwierige Geschichte für sie zu kapieren, dann kapieren sie es. Und dann haben sie trotzdem ihren Tempel in Jerusalem mit der Aussage, ja, aber dort ist er sicher immer. Das ist nicht mehr bemerkt, auch die Aussage für die große Westmauer, dem Gebetsort des Judentums, da ist klar, hier ruht der Geist Gottes immer. Also im Judentum. Woanders ist er, kann er auch sein, aber da ist er immer. Also deswegen der Tempel. Und jetzt haben wir ganz was Spannendes. Jetzt gibt es also eine Entwicklung, das geht immer weiter. Und jetzt kommt der Herr Jesaja daher. Dieser Predigtext für morgen stammt aus dem Propheten Jesaja. Und zwar ist es eigentlich seine Berufungserzählung, die, weil das ein sehr altes Buch ist, witzigerweise nicht am Anfang steht. Sehr, sehr, sehr eigenartig, weil ich hätte immer angenommen, naja, steht am Anfang. Okay? Aber nein, erst im Kapitel 6. Eine tolle Geschichte, wo wir jetzt wieder eine Entwicklung sehen, weil der Jesaja geht in den Tempel ein und plötzlich sieht er Gott. Beziehungsweise sieht ihn nicht. Er sieht, dass der Saum des Gewandes Gottes den Tempel erfüllt. Das heißt auf gut Deutsch, wieder eine Revolution. Gott ist viel größer als der Tempel. Also das ist ganz was Neues, weil der hat ja da hinten sein Kammerl und da wohnt da drinnen der Gott. Und jetzt plötzlich allein der Saum des Gewandes reicht schon dazu, den ganzen Tempel auszufüllen. Und ja, ne, wieder eine Entwicklung, wieder ein neues Verständnis. Und jetzt kommt es zu dieser Berufungserzählung. Diese Berufungserzählung läuft im Großen und Ganzen so, dass der arme Jesaja schreit, oh mein Gott, jetzt muss ich sterben, denn ich bin ein sterblicher und sündiger Mensch. Ich habe plötzlich Gott gesehen, jetzt ist aus mit mir. Daraufhin wird er gereinigt von seinen Sünden, nebenbei bemerkt mit einem sehr eigenartigen Ritual. Ein Engel fliegt hin und nimmt einen der glühenden Kohlestücke und berührt seine Lippe, ist aber offenkundig schmerzlos und damit ist er also jetzt gereinigt. Und dann hört er plötzlich die Stimme, nicht, wen soll ich schicken? Und der Jesaja sagt drauf, okay, ich bin da, schick mich. Und so weit, so gut. Das ist die Erzählung. Wir sehen hier wiederum eine riesige Weiterentwicklung, nicht nur in der unendlichen Größe Gottes, angedeutet, nur der Saum reicht schon dazu, den ganzen Tempel zu füllen, sondern das Zweite, dass Gott als wirklich von den Sünden reinigt. In diesem sehr, sehr, ja, zuerst erschreckenden Bild mit dem glühenden Kohlenstückel. Aber, und das wäre jetzt der Predigtext für morgen, ich bin aber ein böser Mensch und lies weiter. Weil, jetzt ist er berufen, ist die Frage so, was soll ich jetzt eigentlich tun? Okay. Und dann sagt Gott zu ihm, hör zu, also du sollst dem Volk sagen, hört mir nur zu und ihr werdet doch nichts verstehen. Seht nur her und ihr werdet doch nicht erkennen. Sag ihnen das, mach ihre Herzen hart und gleichgültig, verstopf ihre Ohren und verkleb ihre Augen. Sie sollen weder sehen noch hören, mit dem Herzen etwas verstehen, damit sie nicht umkehren und geheilt werden. Und ich, sprich Jesaja, fragte, und wie lang soll das so gehen, Herr? Und der Gott antwortete, bis die Städte entvölkert und zerstört sind, bis die Häuser leer stehen und das ganze Land zur Wüste geworden ist. Brutaler Text, oder? Nun, im Nachhinein stimmt es, weil alles, was der gute Jesaja gesagt hat, das haben die Leute so erklärt, das war ihnen aber A, wurscht, B, haben sie es nicht verstanden, C, haben sie sich davon nicht berühren lassen, was dann am Schluss natürlich dazu führt, dass dieser Staat Israel untergeht. Muss man mit aller Deutlichkeit sagen. Und jetzt kommt aber dieser totale, sehr kompliziert, jetzt wird es wirklich kompliziert. Jetzt schauen Sie, Sie überlegen sich vielleicht, warum immer weniger Leute in Kirchen gehen. Warum die Kirche so ein Scheinleben führt. Man darf also gerade bei irgendwelchen Einweihungen, tritt man noch auf und hier und da für irgendein Foto und so weiter und so fort. Gerade wenn irgendein großes Unglück passiert, dann darf also meistens der Kardinal in Wien was sagen, weil er halt der höchstrangige Vertreter der größten Religionsgruppe ist, der das nebenbei immer sehr gut macht und dann vergessen wir wieder drauf. Die Fragestellung, wie kann das vorkommen, dass sich Menschen abwenden? Und jetzt gibt es natürlich eine ganz, ganz böse Antwort und diese ganz, ganz böse Antwort ist in diesem Predigtext drinnen, die lautet nämlich da selbst, dass Gott durch seinen Propheten die Ohren verstopfen lässt, die Herzen gleichgültig und hart macht. Das heißt auf gut Deutsch, es kann sein, und das ist etwas, was Christen sehr ungern hören, dass es Gott irgendwann einmal reicht. Und der sagt, okay Leute, ihr habt euch so vollkommen verdrottelt aufgeführt, ihr seid so unmenschlich, ihr seid so, mit einem Wort, gut wienerisch gesagt, dass ich jetzt sage, so, und jetzt nehme ich euch sogar die Möglichkeit zuzuhören. Manchmal, meine Lieben, habe ich genau diesen Eindruck, dass wir so weit sind, dass Gott es reicht. Also wir hatten unendlich viele Chancen und vielleicht verstopft er uns wirklich die Ohren, macht unsere Herzen gleichgültig. Das ist ein schönes Wort, gell? Erst jetzt bei der Predigtarbeit ist mir aufgefallen, dass das Wort wirklich drinnen steht, dass er unsere Herzen gleichgültig macht. Weil schauen Sie sich das nur an, wie es in dieser Welt denn läuft, wie viel unendliche Armut wir haben, dass 2/3 der Weltbevölkerung nicht einmal ein ordentliches Trinkwasser hat. Also das muss man sich einmal vorstellen. Ja? Wir sind zwar im Stand, unendlich viel Geld für irgendwelchen Scheiß wie Waffen auszugeben, aber wir bringen es nicht zusammen, dass jeder Mensch auf der Welt einfach aus der Wasserleitung trinken kann und er wird nicht irgendwelche furchtbaren Magen-Darm-Geschichten bis hin zum Tod kriegen. Dass das vielleicht so Gott anschaut und dann irgendwann einmal sagt, du, ihr habt das die ganze Zeit lesen können, ihr habt das die ganze Zeit gehört, dass man sich um den Mitmenschen kümmern muss, dass man wirklich was tun muss, aber euch ist eigentlich alles außer eurem Geld völlig wurscht. Jetzt müssen wir halt einmal schauen. Jetzt müssen wir mal schauen, ob nicht wirklich ihr lernen müsst, aus eurer Unbarmherzigkeit etwas zu lernen. Natürlich hat es mich besonders berührt, bis das ganze Land zur Wüste geworden ist. Ein Vorgang, der jetzt gerade passiert. Das wird immer wunderbar verdrängt, wie viel Land auf der Welt im Moment zur Wüste wird. Ich habe jetzt sogar mal was gesehen, irgendwo in Ostdeutschland, ich weiß nicht genau wo ehemalige Felder wirklich schon so Sandwüste sind. Die stauben nur so vor sich hin, weil es einfach nicht regnet. Dass das Land zur Wüste wird und dann wird ein Rest gerettet werden, wird es dann weitergehen und es wird ein Rest umkehren und so weiter und so fort. Vielleicht braucht es das hier und da. Vielleicht braucht es das hier und da, dass Gott der Geduldsfaden reißt. Und das ist etwas, was wir als Christen sehr ungern hören. Aber es ist wohl so, dass uns immer vergeben wird, dass aber vielleicht das ganze Volk so penetrant jegliche Vernunft, jegliche Menschlichkeit ignoriert und jeder doch lieber mit seinem SUV herumfährt, dass man dann einmal sagen muss, gut, vielleicht muss das Land wirklich zuerst zur Wüste werden, bis ein Rest umkehrt. Und das ist auch etwas sehr Tröstliches. Ein Rest wird umkehren, ein Rest wird gerettet werden, ein Rest wird zurückkommen. Aber es wäre halt so unendlich schön, wenn das nicht diese Notfallmaßnahme Gottes, einen Rest zurückzuführen, nicht eintreten müsste, sondern wenn das Volk, das heißt einfach die Mehrheit der Leute, rechtzeitig kapiert, okay, wir sind auf falschem Weg, wir verändern uns. Einen gesegneten Abend uns allen.